Wir sind in Hiob, Kapitel 32. Kapitel 31 im Vers 40 haben wir am Ende gelesen. Zu Ende sind die Worte Hiobs. Endlich, ja? Und im Kapitel 32, Vers 1 lesen wir: Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Hiob war zu Ende mit seinen Worten, seine drei Freunde, preis dem Herrn, waren zu Ende mit ihren Worten. Es war ein langes Kapitel, oder? Wo es ja hin und her ging und immer wieder um dieselbe Sache und ein bisschen ermüdend. Ich lese das und ich denke mal, ich bin froh, dass sie fertig sind. Hiob ist zu Ende, seine Freunde sind zu Ende, weil Hiob sich nicht umstimmen ließ, weil er gerecht war in seinen Augen. Ja, jetzt können wir fast das Buch schließen oder zumindest Gott zu Wort kommen lassen. Aber, siehe da im Vers 2 aus der Versenkung, tritt noch ein vierter Mensch auf. Haben wahrscheinlich mehrere Menschen zugehört, als die drei Freunde Hiobs hier mit ihm sitzen und diese Debatte führen. Und einer dieser Zuhörer war Elihu. Und wir lesen hier im Kapitel 2, da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busiters von der Sippe Ram. Elihu war offensichtlich nicht so bekannt wie die anderen drei Freunde von Hiob, deswegen wird hier sein Stammbaum genannt, wo er her ist. Wir werden sehen, Elihu war ein junger Mann. Und ich muss euch sagen, die Meinungen der Ausleger sind sehr geteilt über Elihu. Was wir hier sehen, ist, dass er ein zorniger junger Mann ist, ein Zornpinkel. Es ist sehr interessant, am Ende des Buches, als Gott die drei anderen Freunde von Hiob verurteilt und Hiob sagt, er soll für sie beten, der Elihu wird nicht erwähnt. Deswegen glauben manche, dass Elihu im Prinzip ein guter Kerl war und im Prinzip die Wahrheit gesagt hat. Andere Ausleger glauben, er war im Prinzip ein junger Klugscheißer, der hier manchen Stellen sehr selbstgerecht ist und sehr von sich überzeugt ist und im Prinzip auch nicht viel richtiger gelegen ist. David Gusick hat in seinem Kommentar gesagt, dass Gott ihm am Ende nicht mal Aufmerksamkeit schenkt. Du werd noch mal ein bisschen älter und dann reden wir mit dir. Also sehr geteilte Meinungen. Ich denke, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir uns denken, endlich sind die menschlichen Worte zu Ende, tritt ein junger Kerl namens Elihu auf und er wird 6 Kapitel lang einen Monolog führen. 6 Kapitel und er wird sich durch nichts abhalten lassen. Er wird sich nicht reinreden lassen. Und dann endlich wird Gott reden. Ich möchte heute versuchen, die 6 Kapitel auf einmal durchzunehmen. Genug mit den Worten von Menschen. Ha? Legen wir los, Kapitel 2. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barachels, des Busiters von der Sippe Ram. Gegen Hiob entbrannte sein Zorn, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. Und gegen seine drei Freunde entbrannte sein Zorn, weil sie keine Antwort gefunden und Hiob doch für schuldig erklärt hatten. Also er ist zornig auf alle. Er ist zornig auf die ganze Welt, der Elihu. Und zu einem gewissen Grad stimmt das. Hiob ist selbstgerecht geworden. Die Freunde hatten die falsche Annahme getroffen, dass Hiob leidet, weil er gesündigt hat. Und wir wissen, dass es falsch war. Nee, Gott lässt zu, dass Hiob geprüft wird, durch den Teufel, wie wir wissen, durch diese Unglücke, eben gerade deswegen, weil er gerecht war, weil Gott ihm das zugetraut hat. Und im Großen und Ganzen hat Hiob diesen Test bestanden. Er hat Gott nicht verleugnet, hat Gott nicht verflucht. Auf der anderen Seite stimmt natürlich doch, dass Hiob ein bisschen selbstgerecht geworden ist. Er hat sich Gott gegenüber im Recht betrachtet, lesen wir hier. Also wir könnten sagen, Hiob hat nicht gelitten, weil er gesündigt hat, aber er hat begonnen zu sündigen, als er gelitten hat. Was uns so leicht passieren kann, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns auch geistlich runterziehen lassen. Und da war so ein bisschen Selbstgerechtigkeit in das Herz von Hiob reingekrochen. Ich meine, er hat es nie wirklich krass gesagt, hat Gott nie wirklich direkt beschuldigt, aber in seinem Denken und in dem Denken von allen und auch von Elihu, der war genauso gefangen in dieser Weltsicht, die sie alle hatten, wie die anderen. In diesem Denken war entweder der eine gerecht oder der andere. Na, Hiob hat schon Gott geklagt, nicht in dem Sinn, dass er sündenlos war, aber dass er sich keiner Sünde bewusst war, weswegen er so schweres Leid durchmachen muss. Und er hat Gott nie direkt angeklagt, hat es nicht so ausgesprochen, aber er hat ganz fest dran festgehalten, dass er gerecht ist. Und impliziert könnte man sagen, okay, dann ist Gott ungerecht, wenn er gerecht ist. Er hat sich unfair behandelt gefühlt von Gott. Es gibt natürlich eine dritte Möglichkeit und das ist, dass beide gerecht sind. Hiob natürlich nicht im absoluten Sinn, aber das Leid von Hiob hatte nichts mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in dem Sinn zu tun, nichts mit Sünde zu tun, sondern was ganz anderes lag dahinter. Und es war auch nicht Gott, der dieses Leid über ihn gebracht hat, er hat es zugelassen. Aber es war nicht ungerecht. Und dann ist er natürlich zornig auf die Freunde, weil die keine Antwort gefunden haben. Und jetzt legt er los. Versucht den Hiob eigentlich zu verteidigen, ein bisschen. Elihu aber hatte sich Hiob gegenüber zurückgehalten mit Reden, weil jene die Älteren an Jahren waren als er. Also war ein junger Mann und Respekt hat es verlangt, dass die Älteren zuerst reden durften. Es wäre schön für die Eltern, wenn es heute noch so wäre, wenn die Kids erstmal zuhören würden, bevor sie reden. Und als Elihu sah, dass keine Antwort mehr in dem Mund der drei Männer war, die waren am Ende, da entbrannte sein Zorn. Und Elihu, der Sohn des Barachel, des Busiters, hob an und sagte, ich bin der Jüngste an Jahren und ihr seid Greise. Danke, Elihu. Darum habe ich Angst und fürchtete mich, euch mein Wissen zu verkündigen. Ich sagte, mir mag erst das Alter reden, soll die Menge der Jahre Weisheit erkennen lassen. Jedoch es ist der Geist im Menschen und der Atem des Allmächtigen, der sie verständig werden lässt. Nicht nur die Betagten sind die Weisen, noch verstehen stets die Alten, was recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen verkündigen. Siehe, ich wartete auf eure Worte, horchte auf eure einsichtigen Reden, bis ihr die rechten Worte ausfindig gemacht hättet. Und ich wandte euch meine Aufmerksamkeit zu, doch siehe, keiner war da, der Hiob widerlegt hätte, keiner von euch, der seine Worte erwidert hätte. Dass ihr aber ja nicht sagt, wir haben Weisheit gefunden, Gott kann ihn aus dem Felde schlagen, nicht ein Mensch. Er hat ja nicht an mich seine Worte gerichtet und mit euren Worten werde ich ihm nicht erwidern. Also, ihr habt viel gesagt und es ist nichts dabei herausgekommen. Jetzt will auch ich reden, weil Gottes Geist ist in uns Menschen, in allen von uns. Und man tritt hier sehr selbstsicher auf, der junge Elihu. Das war vielleicht ein bisschen sein Problem. Aber auf der anderen Seite stimmt, dass Jugend auch Weisheit haben kann. Und es ist gut, wenn wir offen bleiben. Manchmal haben wir so die Einstellung, ja, du kannst aber nicht zu mir reden. Oder du bist erst 2 Tage bekehrt, was kannst du mir schon sagen? Oder du bist jung. Ich muss recht haben, weil ich älter bin. Nee, es ist weise zu hören. Gottes Geist in uns allen und er kann Offenbarung schenken. Das ist das Wunderbare. Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst, von Geist zu Geist. Wir können Beziehung haben. Er redet zu uns und durch uns und oft zu uns durch unsere Geschwister. Und Elihu sagt hier, er wird anders antworten als die vorherigen. Mit euren Worten werde ich ihm nicht erwidern. Elihu bringt eine neue Sicht in die Diskussion ein. Und das ist interessant. Die Freunde haben bis jetzt immer gesagt, Hiob, du leidest, weil du gesündigt hast. Leid ist immer Gottes Strafe, du erntest, was du siehst, absolut genommen. Und weil du schwer leidest, musst du schwer gesündigt haben. Das war die Sicht der Freunde. Elihu wird eine weitere Sicht hier in diese Diskussion einbringen. Nämlich, dass Gott Leid gebrauchen kann, uns Menschen zu lehren und uns Menschen zu reinigen und zu züchtigen. Und das ist wahr. Und das ist eine gute Weise, das ist ein guter Beitrag und er wird viel Weise sagen. Also er ist so ein gemischter Kerl. Er ist auf der einen Seite ein zorniger junger Mann, der ein bisschen zu sehr von sich eingenommen ist und denkt, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Auf der anderen Seite bringt er wirklich neue Wahrheit in die Diskussion ein. Aber dann weitergedacht, diese Wahrheit ist trotzdem falsch angewendet in dem Fall von Hiob. Auch er hatte diese geschlossene Sicht. Ne? Er konnte es nicht in seinem Denken ergreifen, dass wir manchmal leiden, vielleicht damit andere was lernen oder zu dem Wohl anderer oder einfach zu Gottes Ehre. Also, das stimmt ja auch nicht wirklich. Hiob hat ja auch nicht wirklich gelitten, weil Gott ihm was lernen wollte in der Situation. Ich denke, er hat es gebraucht und Hiob ist gewachsen, wie wir oft gerade in Leid und in schweren Zeiten wachsen. Aber das war nicht der ganze Punkt. Und Elihu ist einer, der neue Wahrheit sieht, aber letztendlich ist es doch nur Halbwahrheit in dem Fall von Hiob angewendet. Aber sehr interessanter Kerl. Vers 16, soll ich da warten, weil sie nicht reden, weil sie da stehen und nicht mehr antworten? Auch ich will meinerseits mein Teil erwidern und ich will mein Wissen verkündigen. Denn erfüllt bin ich mit Worten, der Geist in meinem Innern bedrängt mich, siehe, mein Inneres ist wie junger Wein, der nicht geöffnet ist. Also neuer Wein, der am Gären ist, wurde in Schläuche eingefüllt, die sich dann immer weiter dehnen. Wir können uns einen Schlauch vorstellen, der sich aufbläht. Gleich neu gefüllten Schläuchen will es bersten. Mann, es muss raus aus mir, ich bin am Platzen. Ich habe jetzt so lange zugehört, Kapitel lang, wir haben so lange zugehört, 30 Kapitel lang, er ist am Platzen. Jetzt muss mein Ding hier raus, meine Weisheit. Ich muss reden, damit ich Luft bekomme, ich will meine Lippen auftun und antworten. Für keinen werde ich Partei ergreifen. Und keinem Menschen werde ich schmeicheln. Also er möchte unparteiisch bleiben, das ist eine gute Absicht. Gott hasst es, wenn wir parteilich sind, wenn wir Menschen ansehen, den Status von anderen und Menschen ungleich behandeln, weil sie arm oder reich sind oder was immer. Denn ich verstehe mich nicht aufs Schmeicheln. Das werden wir gleich sehen. Er ist nicht ein Schmeichler. Sonst würde mein Schöpfer mich wohl bald dahin raffen. Auch ein sehr strenges Gottesbild. Du aber, Hiob, höre doch meine Rede und auf meine Worte nimm Ohren. Und all meine Worte nimm zu Ohren. Siehe doch, ich habe meinen Mund aufgetan, meine Zunge redet in meinem Gaumen. Geradheit meines Herzens, das sind meine Worte, und lauter verkünden meine Lippen Erkenntnis. Ich sag's einfach so, wie es mir am Herzen liegt. Redet um den Brei herum, mach euch nichts vor. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Wenn du kannst, gib mir Antwort, bring sie vor, stelle dich vor mich hin. Siehe, ich bin vor Gott so viel wie du, vom Leben nur abgekniffen bin auch ich. Siehe, Angst vor mir braucht dich nicht zu erschrecken und mein Drängen wird nicht schwer auf dir lasten. Stellt sich hier zumindest anfangs mal auf dieselbe Ebene wie Hiob und sagt, ich möchte dich ja nicht belasten mit dem, was ich sage. Ich bin nicht besser als du. Wird es nicht wirklich durchziehen, seine ganze Rede lang, diese demütige Haltung. Aber wieder, er spricht zum Wohl von Hiob. Ich glaube, alle Freunde hatten eigentlich das Herz, dem Hiob zu helfen. Du sagst es doch vor meinen Ohren und den Laut deiner Worte höre ich noch. Lauter bin ich ohne Vergehen. Rein bin ich und habe keine Schuld. Ja, so ähnlich, ne? Ich glaube, er interpretiert da zu viel. Er hört da heraus, dass Hiob für sich beansprucht hat, sündenlos zu sein. Und das hat er eigentlich nie getan. Er hat nur darauf beharrt, dass er keine spezifische Sünde getan hat, damit er Strafe Gottes in dieser Art und Weise verdient. Siehe, er findet Anlässe zum Widerstand gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Block, überwacht alle meine Pfade. Siehe, darin bist du nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch. Stimmt, Hiob hat sich von Gott hier angegriffen gefühlt. Aber wieder, was alle seine Freunde nicht machen, sie beachten nicht den Kontext, dass hier ein leidender, emotionaler Mann ist, der in seinem Leid vielleicht manchmal Dinge sagt, die nicht total korrekt sind oder total richtig sind, und sie legen diese Worte hier auf die Goldwaage. Es ist problematisch, wenn wir das machen. Oft, ne? So schwarz-weiß und sie sehen gar nicht mehr den Kontext. Ich habe letzte Woche versucht, zwischen zwei Leuten zu vermitteln. Nicht aus unserer Gemeinde. Aber so eine ähnliche Situation. Frau, die irgendwo in einem Kontext verletzt worden ist und dieses Schwarz-Weiß-Ding hat sich verletzt und konnte dann die 10 guten Dinge, die auch passiert sind, nimmer sehen, sondern nur das ist ja oft so, ne? So schwarz-weiß, und hat in ihrer Verletzung Dinge gesagt und der andere hat es dann so aufgenommen, hier Wort für Wort, wie der Elihu, und hat es widerlegt und argumentiert und den Kontext nicht beachtet. Dass die Antwort nicht unbedingt rational war. Aber oft kommunizieren wir so, ne? Wir denken zu negativ im Allgemeinen. Ein Negatives löscht dann alles andere Positive aus. Ich denke, gerade Frauen sind auch anfällig, ne? Dieses alles auf einmal zu sehen. Und das, in dem Moment, wo sie das gesagt hat, haben ihre Gefühle einfach alles andere überwältigt, diese negativen Gefühle. Und dann auf der anderen Seite die typisch männliche Reaktion, du nimmst das intellektuell auf und fängst dann an, die Argumente zu zerpflücken und sagst, ja, aber ich habe doch hier, 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 hier. Wieder das, was in diesem Kontext gesagt wurde, wird auf die Goldwaage gelegt. Und das Problem ist, dass man den Kontext vergisst, in dem es gesagt wurde. Und es hilft da vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, hey, ich muss nicht alles auf die Goldwaage legen, was ich in dem Moment sagt. War emotional. Elihu tut es hier nicht. Er nimmt diese Worte von Hiob aus dem Kontext raus, die, Worte, wo er sagt, Gott, du kämpfst gegen mich und deine Pfeile durchbohren mich. Und baut hier, strickt hier einen Pfeil gegen Hiob zusammen. Und wie gesagt, er hat ein bisschen Recht, aber auch ein bisschen Unrecht. Das ist wirklich Halbwahrheit hier. Und er sagt, du bist nicht im Recht, antworte ich dir, denn Gott ist größer als ein Mensch. Ist sehr an der Größe Gottes gelegen. Warum rechtest du mit ihm, weil er auf all seine Worte keine Antwort gibt? Und an dem Punkt war Hiob wahrscheinlich falsch gelegen. Er hat sich nicht zufrieden gegeben. Er hätte ja sagen können, okay Gott, du bist souverän. Selbst wenn es ich nicht verstehe und ich mir keine Schuld bewusst bin, du bist Gott, du bist gerecht in allem, was du tust. Selbst wenn ich es nicht verstehe. Und das war so dieser Konflikt, in dem er drin war. Er war überzeugt, ich bin gerecht und hat es eigentlich schon so implizit Gott vorgeworfen, dass er ihn unfair behandelt, obwohl er es nie wirklich ausgesprochen hat. Und dann sagt ihm Vers 14, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer, auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davor in den Spieß zu rennen. Also Gott spricht schon, sagt er, vielleicht impliziert er, vielleicht hat der Gott zu dir gesprochen, Hiob, dich versucht zu warnen in Träumen. Auch wird er gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager. Ununterbrochen währt der Streit in seinen Gebeinen und sein Leben verabscheut das Brot und seine Lippen die Lieblingsspeise. Sein Fleisch vergeht, ist unansehnlich und fleischlos sind seine Knochen, die sonst nicht zu sehen waren. Und seine Seele nähert sich der Grube. Und sein Leben den Todesboten. Also Gott kann auch durch Leid zu uns sprechen. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert zu uns in den Freuden. Und Gott spricht zu uns in unserem Gewissen. Und Gott ruft zu uns in unserem Leid. Es sind Wahrheiten, manchmal versucht Gott unsere Aufmerksamkeit zu bekommen und manche Leute denken überhaupt erst an Gott, wenn es ihnen schlecht geht. Wieder eine Wahrheit, aber falsch angewendet auf Hiob. Das war nicht der Fall bei Hiob. Vers 23, wenn er da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den tausend, der dem Herrn seine Pflicht mitteilen soll, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Sein Fleisch wird frischer sein als in der Jugendkraft. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt. Und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Schöne Beschreibung von Erlösung. Wenn Gott züchtigt und wir umkehren, zu ihm Buße tun, dann ist er ein Gott, der uns erlösen will, der uns zum Licht führt. Gottes Gnade, so hat er getan in Jesus Christus. Er ist der Mittler, er ist das Lösegeld für unsere Schuld. Viel Wahrheit drin, aber auf Hiob hat es nicht gepasst. Hiob wurde nicht züchtigt für irgendeine Sünde, die er begangen hat, wie wir wissen. Vers 31, merke auf, Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. So einen Redensdrang hat er gehabt. Ich weiß nicht, ob Hiob hier was sagen wollte oder nur die Augen gerollt hat und er sagt, warte, lass mich reden. Schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, erwidere mir etwas, rede nur, denn ich wolle dir gern Recht geben. Wenn aber nicht, höre du mir zu, schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Der alte Hiob und der junge Elihu. Schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Sehr überzeugt von sich. Manchmal das Problem der Jugend. Mark Twain hat mal gesagt, dass er als ein Teenager war, ne, wie dumm sein Vater war zu der Zeit, und dann war er doch erstaunt, wie sein alter Vater in ein paar Jahren so weise geworden ist. Elihu weise in seinen eigenen Augen, sehr überzeugt von sich. Und Vers 1 im Kapitel 34, und Elihu erhob seine Stimme und sagte, hört ihr Weisen meine Worte und erkundigen, gebt mir Gehör. Denn das Ohr prüft die Worte und der Gaumen kostet die Speise. Lasst uns nun prüfen, was recht ist. Lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht. Und Gott hat mir mein Recht entzogen. Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein. Mein Geschick ist unheilbar, ohne dass ich irgendetwas verbrochen hätte. Selbstgerechtigkeit von Hiob. Stimmt ja schon, er hat es auch so gesehen. Also schon impliziert, wenn ich gerecht bin, dann tut mir Gott hier was Ungerechtes an. Und das spricht der Elihu hier aus. Obwohl Hiob das nie in dem Sinn gesagt hat, aber er fasst es so zusammen. Mein Geschick ist unheilbar, ohne dass ich irgendetwas verbrochen hätte. Hiob hatte keine konkrete Sünde, für die er hier gerichtet wird. Was Hiob aber nicht gemeint hat, ist, dass er sündenlos war. Das hat er eigentlich nie für sich beansprucht. Aber Elihu hat es offensichtlich angenommen, wie die anderen Freunde auch. Vers 7. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Spottworte wie Wasser trinkt und in Gemeinschaft mit denen unterwegs ist, die Unrecht tun und mit gottlosen Menschen umgeht? Denn er hat selbst gesagt, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. Und er hat er nicht so gesagt. Hiob hat damit gerungen, dass es dem Gottlosen gut geht und dem Gerechten schlecht geht manchmal. Also Elihu legt hier zu viel, interpretiert zu viel rein in die Worte von Hiob. Und ich weiß nicht, ob er Hiob hier zurechtweist, weil Hiob in seiner Selbstgerechtigkeit sozusagen sich in die Kategorie der Ungerechten begibt, oder dass er ihm hier vorwirft, wie seine Freunde, hey, du musst mit Ungerechten rumgehangen haben, du musst Böses getan haben, dass es so geht, bin mir nicht sicher. Aber kein Nutzen hat ein Mensch davon, dass er sich mit Gott befreundet. Als ob es um unseren Nutzen ginge. Ne? Es gibt viele Menschen, die so denken. Das ganze Wohlstandsevangelium. Komm zu Jesus und du wirst reich sein und Wohlstand bekommen und wirst immer gesund sein. Und bauen sie ihre Villen und gehen dann nach Afrika und predigen das. Komm zu Jesus, du wirst gesegnet sein wie ich. Und dann sagen die Leute, ja, wenn mir Jesus das bringt, dann will ich Jesus auch. Das ist ein falsches Evangelium. Wir brauchen Jesus um seiner selbst willen. Und Jesus ist es wert, seiner selbst willen. Und wir brauchen ihn, weil wir Sünder sind, weil wir ohne ihn verloren sind. Er ist gekommen, um unser Herz, um unsere Seele zu erlösen, um uns zu befreien von unserer Schuld. Deswegen brauchen wir Jesus. Nicht, damit wir reich werden und Wohlstand erhalten. Hey, wenn Gott uns damit segnet, preis im Herrn. Aber wenn das der Grund ist, warum du ein Gebet sprichst und in der Kirche gehst, dann bist du nicht gerettet. Das ist ein falsches Evangelium. Jesus, der Cola-Automat, der uns reich macht. Und es ist wirklich ein Problem, wenn diese Leute hier nach Afrika gehen und die Menschen mit 2 Ziegen und 5 Hühnern geben denen ihre letzten Dollars, damit die ihre Villen dann bauen. Irgendwas läuft da falsch und sie bringen ein Evangelium, was kein Evangelium ist, sondern eigentlich auf Habsucht beruht. Ich gebe, damit ich was zurückkriege. Wir müssen vorsichtig sein, das ist eine falsche Lehre. Falsches Denken. Wir wollen einen Nutzen, weil wir uns mit Gott befreunden. Nee, Gott ist der Nutzen. Er ist der, nach dem unsere Seele sich sehnt. Seiner selbst willen wollen wir Gott nachfolgen, weil er Gott ist. Weil er unser Retter ist. Vers 10, darum, ihr Männer mit Verstand, hört mir zu, fern sei es von Gott, gottlos zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu tun. Sondern des Menschen Tun vergilt er ihm und nach eines jeden Weg lässt er es ihn finden. Auch dieses Denken, du erntest das, was du siehst, absolut. Je nachdem, wenn du gut bist, tut Gott dir Gutes, wenn du böse bist, dann tut Gott dir Böses. Nach all dem, was du tust, lässt Gott es dich finden. Gott sei Dank ist es nicht wahr, sonst würden wir alle in die Hölle gehen. Wenn Gott uns das geben würde, was wir verdient haben oder was wir gesät haben. Gott sei Dank ist Gott ein gnädiger Gott. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gottlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Das stimmt natürlich. Und Gott wird gerecht richten. Das ist der wahre Anteil an diesem Denken. Wer hat ihm die Erde anvertraut und wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Größe Gottes. Und wenn du einsichtig bist, höre dies, schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Kann denn einer, der das Recht hasst, die Zügel führen? Oder willst du den Gerechten, den Gewaltigen für schuldig erklären, ihn, der zu einem König sagt, du Ruchloser und du Gottloser zu den Edlen, der für die Obersten nicht Partei ergreift und den Vornehmen nicht vor dem Geringen berücksichtigt? Denn das Werk seiner Hände sind sie alle. In einem Augenblick sterben sie und mitten in der Nacht. Ein Volk wird in Aufruhr versetzt und sie vergehen und er beseitigt den Gewalthaber ohne menschliches Zutun. Denn seine Augen wachen über den Wegen der Menschen und all seine Schritte sieht er. Da ist keine Dunkelheit und keine Finsternis, worin sich die Übeltäter verbergen könnten. Denn er setzt den Menschen keine Frist fest, zu Gott vor Gericht zu kommen. Er zerschmettert Gewaltige ohne Untersuchung und setzt andere an ihre Stelle. Daher achtet er auf ihre Taten und stürzt sie um über Nacht, dass sie zermalmt da liegen. Wie Gottlose schlägt er sie da, wo alle sie sehen. Deshalb, weil sie von seiner Nachfolge abgewichen sind und all seine Wege nicht bedacht haben, so dass sie das Hilfegeschrei des Geringen zu ihm hinaufdringen ließen und er das Hilfegeschrei der Elenden hörte. Verhält er sich ruhig, wer darf ihn für schuldig erklären? Verbirgt er das Angesicht, wer kann ihn wahrnehmen? Sowohl über einer ganzen Nation als zugleich auch über den Einzelnen wacht er, damit nicht ruchlose Menschen Könige seien, dem Volk zu Fall stricken. Sollte Gott dir etwas sagen, ich habe mich geirrt, doch ich will nicht mehr böse handeln? Was ich nicht sehe, lehre du mich? Wenn ich Unrecht verübt habe, will ich es nicht wieder tun? Soll nach deinem Sinn er es vergelten, da du sein Urteil ja verwerfst? So musst du ja wählen und nicht ich. Was du erkannt hast, sprich aus. Männer mit Verstand werden zu mir sagen und ein weiser Mann, der mir zuhört, Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht. Wohlan, Hiob, werde fort und fort geprüft wegen seiner Einwände nach der Art von Männern des Unheils, denn er fügt seiner Sünde Treubruch hinzu. In unserer Gegenwart klatscht er sich Beifall und macht seine Worte gegen Gott zahlreich. Also, Elihu versucht hier die Souveränität Gottes und die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen und zu sagen, wer bist denn du, dass du Gott irgendwie in Frage stellst? Willst du ihn für schuldig erklären? Soll Gott zu dir sagen, ich habe mich geirrt, tut mir leid, ups, ich habe einen Fehler gemacht? Nee, ganz sicher nicht. Gott ist souverän. Gott ist so viel höher, seine Wege sind höher als unsere Wege, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er ist absolut gerecht. Aber ich weiß auch nicht, ob Hiob in seinem Herzen das Gott wirklich vorgeworfen hat. Gott, du musst Buße tun, du hast dich geirrt. Er hat es nur nicht verstanden. Und er hat in seiner Theologie falsch gedacht, hat gedacht, er wird hier für was bestraft, was nicht der Fall war. Und dann wird der Elihu ziemlich ungehobelt, ne? Hiob redet nicht mit Erkenntnis, seine Worte sind ohne Einsicht. Und wohlan, Hiob werde fort und fort geprüft wegen seiner Einwände. Also im Prinzip sagt er, okay Gott, bestraf ihn weiter, lass ihn weiter leiden, bis er zur Erkenntnis kommt. Elihu lässt sich hier zu weit vortragen von seinem Zorn. Kapitel 35. Und Elihu erhob seine Stimme und sagte, hältst du dies für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott, wenn du fragst, was es dir nützt? Was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Hat Hiob so nicht gesagt. Er hat nur mit dieser Tatsache gehadert, dass Sünder oft reich sind und gesund sind und dass Gerechte wie er leiden. Und jetzt antwortet Elihu auf diese Einstellung. Wenn sie nicht Hiob gehabt hat, andere Menschen haben sie. Was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Was hilft es mir, dass ich gerecht sein will vor Gott? Und er sagt im Vers 4, ich will mit Worten dir erwidern und deinen Gefährten bei dir. Blicke zum Himmel und sieh und schaue die Wolken an, sie sind höher als du. Wenn du sündigst, was kannst du ihm damit antun? Werden zahlreich deine Verbrechen, was kannst du ihm zufügen? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm oder was empfängt er aus deiner Hand? Den Mensch, dir gleich trifft deine Gottlosigkeit und das Menschenkind deine Gerechtigkeit. Wegen der Menge der Unterdrückung erhebt man Klagegeschrei. Man ruft um Hilfe wegen der Gewalttätigkeit der Großen. Aber man sagt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht, der uns mehr als die Tiere der Erde belehrt und uns weiser macht als die Vögel des Himmels. Dort schreien sie, doch er antwortet nicht, wegen des Übermutes der Bösen. Ja, vergebens, Gott hört nicht und der Allmächtige sieht es nicht an. Nun gar, wenn du sagst, du kannst ihn nicht sehen, der Rechtsfall liegt vor ihm, so warte auf ihn. Und nun, weil sein Zorn noch nicht heimgesucht hat und er sich nicht so sehr um Albernheiten kümmert, reißt Hiob für Nichtiges seinen Mund auf, macht ohne Erkenntnis viele Worte. Also er sagt, Gott ist nicht beeindruckt davon, ob du ihm gefallen willst oder nicht. Und wieder, er hat Recht und er hat Unrecht. Er versteht Gott nicht ganz. Es stimmt natürlich, dass ob wir Gott nachfolgen oder nicht, es wird Gott nicht ändern. Gott ist Gott. Ich kann Gott ablehnen, ich kann Jesus ablehnen und das bestimmt, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Das bestimmt meine Zukunft, nicht seine. Er ist Gott, er bleibt Gott, er ist dasselbe heute und gestern und bis in alle Ewigkeit und wir Menschen können nicht Gott verändern. Aber Gott ist nicht völlig unabhängig von uns in seinem Herzen. Wir wissen, Gott ist ein barmherziger Gott. Und wir wissen, Gott ist berührt von unserer Not. Gott war es nicht gleichgültig, dass wir Menschen verloren gehen, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott ist nicht irgendwie ein Gott, der da oben ist und der sich von nichts berühren lässt. Ja, er ist souverän, er ist Gott, er bleibt Gott, er ist nicht von uns Menschen abhängig, absolut, aber er ist auch nicht völlig ohne Verbindung oder ohne Emotionen für uns. Er ist ein Gott, der uns liebt. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass Gott sich auch freut, wenn wir ihm Ehre bringen. Gott hat sich gefreut über Hiob, hat gesagt, hey, siehst du meinen Knecht Hiob, wie gerecht er vor mir lebt. Das hat ihm Ehre gebracht. Also diese Leute hier, es war noch immer menschliches Denken, sie haben nicht alles von Gott verstanden. Verstanden, er ist souverän und er ist gerecht, aber sie haben die Güte und die Liebe Gottes und sein Herz, dass er Beziehung mit uns Menschen haben will. Er hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Nicht, dass er uns braucht. Er ist eine Dreieinigkeit. Er ist völlig zufrieden und glücklich und hat Beziehung in sich selbst. Aber er hat uns geschaffen, so wie ein Ehepaar sich vielleicht Kinder wünscht oder Kinder in die Welt setzt und Beziehung haben will mit diesen Kindern. Sind nicht abhängig von den Kindern. Die Kinder sind abhängig von den Eltern, zumindest wenn sie klein sind. Aber da ist eine Beziehung da. Und das Herz der Eltern streckt sich nach den Kindern aus. Und genauso ist Gott nicht irgendeiner da oben, der sich von nichts berühren lässt. Sondern er ist interessiert an uns Menschen. Und er wirft Hiob auch wieder vor, den Übermut der Bösen. Aber wieder erhöht Gott, er stellt die Größe Gottes den Menschen gegenüber. Kapitel 36, und Elihu fuhr fort und sagte, hab ein wenig Geduld mit mir und ich will es dir verkündigen. Denn mehr noch habe ich für Gott zu sagen. Also er nimmt es hier für sich in Anspruch, für Gott zu reden. Vielleicht ist er deswegen so stark in seinem Auftreten, so überzeugt von sich selbst. Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Ja, wahrlich, meine Worte sind keine Lüge. Ein Mann mit vollkommenem Wissen steht vor dir. Oh, oh. Ich hoffe, das hat er wirklich nicht für sich selbst beansprucht. Im Original steht dieses Wort Mann nicht da, das steht in Klammer in unserer Bibel. Bei euch auch? Das Wort Mann, ein Mann mit vollkommenem Wissen steht vor dir. Also ich hoffe, er spricht nicht von sich selbst, sondern er spricht von Gott. Dass Gott, der Allwissende, da ist. Vers 5, siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden. Er ist gewaltig an Kraft des Herzens. Er hält den Gottlosen nicht am Leben und das Recht der Elenden stellt er wieder her. Nicht wendet er seine Augen von dem Gerechten und mit Königen auf dem Thron, da lässt er sie immer da sitzen, sodass sie erhaben sind. Und wenn sie Fesseln geschlagen, in Stricken des Elends gefangen sind, dann zeigt er ihnen ihr Tun und ihre Vergehen, dass sie sich nicht überheblich gebärden und eröffnet ihr Ohr für Zucht und sagt ihnen, dass sie umkehren sollen vom Unrecht. Wenn sie hören und sich unterwerfen, vollenden sie ihre Tage im Glück und ihre Jahre in Annehmlichkeiten. Wenn sie aber nicht hören, rennen sie in den Spieß und verscheiden ohne Erkenntnis. Aber die ein ruchloses Herz haben, hegen Zorn. Sie rufen nicht um Hilfe, wenn er sie fesselt. Ihre Seele stirbt dahin in der Jugend und ihr Leben im Jünglingsalter. Den Elenden errettet er in seinem Elend und öffnet durch Bedrängnis sein Ohr. Also jetzt spricht er wieder über Züchtigung und dass man in dem Leid zum Hören auf Gott kommt. Auch dich lockt er fort aus dem Rachen der Not. Unbeengte Weide ist dein Platz und was auf deinen Tisch kommt, ist reich an Fett. Bist du aber mit dem Urteil über den Gottlosen erfüllt, werden Urteil und Rechtsspruch dich ergreifen. Ja, dass deine Erregung dich nur nicht zum Höhnen anstiftet und die Größe des Lösegeldes dich nicht verleitet. Soll dich dein Hilferuf aus der Not herausbringen und alle Kraftanstrengung? Lechze nicht nach der Nacht und danach, dass ganze Völker auffahren an ihrer Stelle. Hüte dich, wende dich nicht dem Unrecht zu, denn Bosheit hast du dem Elend bereits vorgezogen. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer könnte ihm seinen Weg vorschreiben und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Denke daran, dass du sein Werk preist, das Menschen besingen. Alle Menschen schauen es staunend an. Der Sterbliche erblickt es aus der Ferne. Also wieder jetzt wird er wieder die Größe Gottes vor Augen malen. Gott, der souveräne Gott, es ist nicht ein Mensch, der sich selber befreien kann, sondern Gott ist es, der rettet. Und auch wieder dieses Denken, na, der Gute wird belohnt, der Böse wird bestraft, stimmt natürlich schon, aber nicht unbedingt, wenn wir eine Momentaufnahme sehen. Das Äußere, was wir sehen können, das Herz beschreibt. Oh, da ist einer, dem geht's gut, der hat Wohlstand, oh, der muss wirklich großen Glauben haben und der muss ein guter Mensch sein. Und oh, da ist ein Armer, der ist krank, oh, der muss ungeistlich sein und zu wenig Glauben haben, weil sonst wäre er ja gesund. Er wird gestraft von Gott. Das ist nicht der Fall. In der Ewigkeit wird Gott gerecht sein und jeder wird das empfangen, was ihm gebührt. Und er hat sich Jesus anvertraut, dann wird er von Jesus das empfangen, was Jesus gebührt. Ewiges Leben und Gerechtigkeit, weil Jesus das für uns auf sich genommen hat, was eigentlich uns gebührt hat. Aber Gott ist gerecht. Er hat eine Grundlage zu vergeben und eine Grundlage, Menschen freizusprechen von ihrer Sünde, weil Jesus es für uns auf sich genommen hat. Die Strafe, den Fluch. Siehe, Gott ist erhaben, wir aber erkennen es nicht. Es ist weise, das sollte sich selber sagen, der Elihu. Gott ist erhaben, Gott ist weise und wir sind es nicht, wir erkennen nicht wirklich alle seine Wege. Und er wird jetzt was Ähnliches tun, was Gott später tun wird. Einfach beschreiben die Größe Gottes. Der Unterschied zwischen ihm und Gott ist natürlich, dass Gott die Antwort hat und Elihu nicht. Gott ist allwissend. Er versteht, wie die Dinge laufen und Elihu nicht. Siehe, Gott ist erhaben, aber wir erkennen es nicht. Die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich. Wenn er die Wassertropfen heraufzieht, sickern sie durch seinen Nebel wieder herab als Regen. Denn die Wolken niederrieseln und träufeln auf die vielen Menschen. Ja, wenn man gar das Ausbreiten des Gewölks verstünde, das Donnerkrachen seines Zeltes. Siehe, er breitet darüber sein Licht aus und die Wurzeln des Meeres bedeckt er. Ja, in den Wolken richtet er die Völker, gibt Nahrung im Überfluss. Seine Hände umhüllt er mit dem Blitzstrahl und entbietet ihn gegen den, auf den er ihn treffen lassen will. Es kündigt ihn sein Rollen an, wenn er seinen Zorn gegen Bosheit ereifern lässt. Interessant beschreibt hier den Wasserkreislauf. Tausende Jahre vor Christus, bevor die Wissenschaft das entdeckt hat und verstanden hat. Sehr interessant. Und wir werden später im Kapitel 38 sehen, dass der Herr zu Hiob aus dem Sturm spricht. Und wahrscheinlich ist es so, dass dieser Sturm hier am Heranziehen ist. Und Elihu benutzt dieses Bild des herannahenden Sturms, um die Größe Gottes zu beschreiben. Und ich meine, so ein Sturm, so ein Gewitter, das kann uns bewusst machen, wie klein wir eigentlich wirklich sind. Im Vergleich zu Gott, der all diese Dinge geschaffen hat, der alles kontrolliert. Ein Sturm kann uns hinwegblasen. Nicht nur physisch, sondern auch intellektuell uns bewusst machen, wie klein wir eigentlich sind im Gegensatz zu Gott. Kapitel 37 fährt er fort, das zu beschreiben. Ja, darüber erbebt mein Herz und fährt auf von seiner Stelle. Hört, hört das Toben seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht. Unter dem ganzen Himmel lässt er es los und seinen Blitz bis zu den Enden der Erde. Nach ihm brüllt der Donner. Er lässt es mit seiner erhabenen Stimme donnern und er hält die Blitze nicht zurück, wenn seine Stimme sich hören lässt. Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut so große Dinge und wir erkennen es nicht. Wir können uns vorstellen, wie dieser Sturm da heranzieht und die dunklen Wolken und diese Feuchtigkeit in der Luft liegt und sie dieses Naturschauspiel beobachten, während Elihu redet und sagt, hey, schaut, wie erhaben Gott ist. Und zum Schnee spricht er, falle zur Erde und so auch zum Regenguss und zu seinen gewaltigen Regengüssen. Auf die Hand eines jeden Menschen setzt er sein Siegel, damit alle Menschen sein Werk erkennen. Und das Wild geht in sein Versteck und legt sich auf sein Lager nieder. Aus der Kammer kommt Sturm hervor und aus den Nordwinden Kälte. Durch den Atem Gottes gibt es Eis und die Weiden des Wassers liegt in Enge. Auch mit Nass belastet er die Wolke, streut weit umher sein lichtes Gewölk. Und das zieht ringsumher, sich hin und her wendend nach seiner klugen Steuerung, um auszuführen alles, was er ihnen gebietet über die Fläche des Erdkreises. Sei es zur Züchtigung, sei es für seine Erde, sei es zur Gnade, er lässt sie es finden. Ein Sturm kann auch ein Bild sein für unser Leben, ne? Die Stürme in unserem Leben. Manche vom Norden, manche von Süden, gehen auf und ab. Und ja, manchmal sind sie zu unserer Züchtigung, wo Gott durch den Lautsprecher, durchs Megafon zu uns spricht. Manchmal ist es seine Gnade, um uns abzuhalten von einem bösen Weg. Manchmal ist es einfach, weil es er in seinem perfekten Plan benutzen will. Vielleicht nicht mal für uns, sondern für jemand anderen, der uns beobachtet und den Gott auf sich hinweisen will. Und vielleicht ist es ein Anstoß, hier aus dieser Perspektive der Freunde auszubrechen, aus diesem engen Bild, wo sie gesagt haben, oh, Gott muss mich strafen, wenn ich durch eine schwere Zeit gehe, oder er züchtigt mich vielleicht, oder was will Gott denn mir sagen? Das sind oft so von uns eingenommen. Gott, ich verstehe dich nicht. Dass wir anfangen, mit Gott zu rechten. Und dass wir vielleicht zu dem Blick gelangen, dass wir sagen, okay Gott, ich gehe durch einen Sturm, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich denke, wenn Gott uns überführen will oder korrigieren will, dann ist es uns meistens bewusst. Und wenn wir es nicht verstehen, dass wir drin ruhen können in seiner Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Und dass er einen Plan hat. Zu sagen, okay Gott, ich nehme diesen Plan an. Ich werde mit dir zusammenarbeiten. Vielleicht willst du zu wem anderen sprechen. Gott, ich weiß nicht, warum du das und das Schlimme zulässt. Aber ich halte an dir fest. Und ich will mich freuen in dir. Und ich will dir vertrauen. Und wenn wir in ihm ruhen, dann füllt er uns mit dem Frieden, der das Verstehen übersteigt. Und dann können andere Menschen das sehen, die durch dieselben Stürme in ihrem Leben durchgehen. Und sie können was von Gott erkennen. Vers 14, nimm dieses zu Ohren, Hiob, steh still und achte auf die Wundertaten Gottes. Erkennst du es, wenn Gott ihnen einen Auftrag gibt und leuchten lässt das Licht seines Gewölks? Erkennst du das Schweben der Wolke, die Wunderwerke dessen, deren Erkenntnis vollkommen ist? Du, dessen Kleider heiß werden, wenn das Land wegen des Südwindes träge ruht? Kannst du gleich ihm die Wolkendecke ausbreiten, die fest ist wie ein gegossener Spiegel? Lass uns wissen, was wir ihm sagen sollen. Nichts können wir vorbringen vor Finsternis. Soll ihm gemeldet werden, dass ich rede? Oder muss man es ihm erst sagen, dass etwas mitgeteilt wird? Und jetzt sieht man das Licht nicht, das durch die Wolken verdunkelt ist, aber ein Wind fährt daher und fegt den Himmel rein. Aus dem Norden kommt ein goldener Schein, um Gott ist furchtbare Hoheit. Dieses Licht nach dem Sturm oder in dem Sturm, was durchbricht. Gottes Gegenwart auch in unseren Stürmen im übertragenen Sinn. Den Allmächtigen, ihn erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft und das Recht und die Fülle der Gerechtigkeit beugt er nicht. Darum fürchten ihn die Menschen, er sieht all die Weisheitskundigen nicht an. Und das ist wohl wahr. Und das gilt auch für den Elihu. Auch er hat die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Ja, Gott ist größer. Gott ist so über uns. Ganz andere Kategorie. Wir können nicht mit ihm rechten, das ist sicher wahr, weil wir gar nicht alles verstehen. Nur er versteht alles. Und er ist der Töpfer. Paulus gebraucht dieses Bild im Römerbrief. Der Töpfer, der souverän ist über den Ton, der damit machen kann, was er will. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass diese Hände, die uns formen, an ein Kreuz genagelt waren für uns und seine Liebe, seine Güte. Ja, Gott ist absolut allmächtig und souverän und ewig und groß und deswegen auch anbetenswürdig, ob wir ihn verstehen oder nicht. Aber was Elihu übersehen hat, wir können trotzdem Beziehung mit ihm haben, weil er sich nach uns ausstreckt. Und das hat er in Jesus Christus getan, vor allem. Und das ist eine wunderbare Sache. Da können wir ihm vertrauen. Und Kapitel 38, Vers 1, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm. Endlich sind die menschlichen Reden und die menschliche Weisheit am Ende. Und Gott wird reden. Und das ist, was wir am meisten brauchen. Wir brauchen ihn. Mehr als Gesundheit, mehr als Wohlstand, mehr als alles andere. Wir brauchen ihn. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Dann sind wir reiche Menschen. Und Gott wird den Elihu unterbrechen und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns lehrst und dass ja, wir zumindest erkennen können in diesen Kapiteln in Hiob, dass du so viel weiser bist als wir Menschen. Dass wir aus eigener Weisheit nicht die Antworten haben, sondern dass wir Offenbarung von dir brauchen, deinem Wort. Und ich danke dir, dass du es getan hast. Und ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir für diese neue Perspektive, die Elihu eingebracht hat, dass wir in unseren schweren Zeiten was lernen können und dass du uns reinigst, dass Leid nicht zwecklos ist oder nur Gericht ist, sondern dass du es gebrauchst in unserem Leben. Aber ich bete auch, Herr, gib uns die Weisheit, dein Wort und all diese Wahrheiten, die wir sehen, auch richtig anzuwenden im richtigen Kontext. Dass wir nicht so zu schwarz-weiß denkenden, gesetzlichen Menschen werden, die andere abschießen für jede Kleinigkeit, die sie sagen, sondern Herr, dass wir auch den Umstand beachten und den ganzen Kontext von dem, was gesagt wurde. Und schenk uns Weisheit da drin. Und ich denke, wenn uns das eines lehrt, ist, dass wir abhängig von dir sein müssen. In allem und ganz besonders, wenn wir anderen Rat geben. Dass es keine Patentantwort gibt für jeden. Das Gleiche, dass es nicht unsere Weisheit ist, sondern dass wir wirklich dich brauchen. Drum halt uns nah bei dir, Herr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.